Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Eine Stadt wieder aufzubauen, die in Trümmern liegt. Wie schwierig ist das und wie lange darf das dauern? In der Türkei beklagen viele nach dem schweren Erdbeben vor gut einem Jahr, dass es zu lange dauert. In Antakya zum Beispiel. Dort geht es den Bewohnerinnen und Bewohnern allerdings nicht nur darum, dass sie noch immer in Provisorien leben. Viele fürchten eher um die Zukunft ihres Ortes. Nicole Graf war für uns dort und hat Menschen getroffen, die geblieben sind oder zurückkommen, um die Stadt wieder zu beleben.
Ich bin unterwegs zu einem Treffen mit Esra Alev. Ihr Dorf liegt kurz hinter der Stadtgrenze zu Antakya, der Provinzhauptstadt von Hatay, im Südosten der Türkei. Auf dem Weg durch die Stadt komme ich an Trümmern vorbei, Ruinen, Geröll. Gut ein Jahr nach dem Erdbeben sieht es hier immer noch aus wie in einem Kriegsgebiet. Als ich in Ekinci ankomme, sitzt Esra mit einigen Freunden auf dem Schulhof.
Merhaba.
Hallo.
Sie ist Ende 20, gewinnendes Lächeln, die krausen Haare zu einem Dutt gebunden. Sie trägt eine blaugrüne Jacke im Stil der 80er. Die Freunde wollen heute einen Workshop für die Kinder im Dorf veranstalten. Sie haben eine Geschichte mitgebracht, in der es darum geht, einander zu helfen. Nun warten sie auf Kinder, die sich dafür interessieren. Aber bisher ist keines aufgetaucht.
Oh je, wir haben heute mehr Freiwillige als Kinder.
Auf dem Schulhof spielen ein paar Jungs.
Die sind wohl zum Fußballspielen hier. Wir können uns ja ein bisschen unterhalten. Vielleicht kommen sie dann her.
Seit dem Erdbeben veranstalten die Freunde fast jedes Wochenende einen Workshop. Meist kommen 20 bis 30 Teilnehmende. Jedes Mal geht es um ein anderes Thema. Und es wird gemalt, gebaut, getanzt und gesungen.
First of all, they are distracted. I mean, they are not with adults.
Dann sind die Kinder nicht die ganze Zeit unter Erwachsenen, die ständig über das Erdbeben reden. Denn das belastet sie sehr. Mit dem Erdbeben haben wir auch diesen schönen und einzigartigen Charakter von Antakya verloren. Unser soziales und kulturelles Leben. Wir wollten etwas unternehmen, um dieses Leben zurückzubringen.
Esra war eigentlich schon nach ihrer Schulzeit weggezogen. Erst nach Ankara zum Studium, dann nach Istanbul, ihre Traumstadt. Dort arbeitete sie als Englischdozentin an einer Uni.
Ich wusste immer, dass ich irgendwann zurückkommen will nach Antakya, aber erst, wenn ich andere Länder kennengelernt hätte.
Esra war während der Winterferien im letzten Jahr gerade in Antakya, als sich das Erdbeben ereignete. Sie half in den ersten Wochen ausländischen Rettungsteams bei der Suche nach Verschütteten und als Freiwillige bei der Verteilung von Hilfsgütern.
Und nach einiger Zeit war mir dann klar, dass ich hier bleiben muss und dass ich tun muss, was ich kann, um die Stadt wieder aufzubauen.
Sie meint vor allem das kulturelle Leben in der Stadt. Hier im Dorf war die Peace School ein wichtiger Teil davon, eine Art Sommercamp. Freiwillige aus dem In- und Ausland bieten Freizeitaktivitäten an.
Wir haben da kein genaues Programm, man kann im Prinzip alles lernen. Zum Beispiel unsere kleine Gruppe heute. Fatosh ist Philosophielehrerin, Mert lehrt Naturwissenschaften, Ersin ist Archäologe. Ich kann verschiedene Tänze der Welt und unterrichte diese. Und die ausländischen Freiwilligen bringen den Kindern etwas über ihre Länder, ihre Sprache und ihre Kultur bei.
Noch sind keine weiteren Kinder in Sicht. Statt zu warten, will die Gruppe einen Spaziergang durchs Dorf machen. Die meisten Häuser hier wurden nur leicht beschädigt. An einer Hauswand bleibt Esra stehen. Eine der Mauern, die die Kinder während eines Sommercamps bemalt haben. Sie zeigt Blumen und bunte Handabdrücke. Und das Wort Frieden steht darauf, in verschiedenen Sprachen. Während wir weitergehen, erzählt Esra, wie das mit dem Sommercamp funktioniert. Die Freiwilligen sind Mitglieder von Servas, einem internationalen Netzwerk für Völkerverständigung.
Die Idee ist, dass Menschen aus unterschiedlichen Ländern sich gegenseitig einladen. So können sie die jeweils andere Kultur erleben und wertschätzen lernen.
Seit 15 Jahren gibt es das Feriencamp. Und seit dem Erdbeben kommen die Freiwilligen nicht nur im Sommer, sondern alle paar Wochen. Antakya ist der perfekte Ort für so eine Idee. Denn die Stadt bezeichnet sich selbst als kulturelles Mosaik. Neben den sunnitischen Muslimen, die wie überall in der Türkei die Mehrheit bilden, gibt es hier auch Christen, Juden und Alawiten, wie in Esrasdorf. Heute existieren in der Türkei nur noch sehr wenige Orte wie diese. Und darauf sind die Menschen hier stolz.
Wir haben voneinander bestimmte Dinge übernommen, denn wir leben seit Jahrhunderten zusammen. Zum Beispiel wir arabischen Alawiten sehen uns als Teil des Islam, aber wir feiern auch einige christliche Feste.
Die Alawiten sind eine der religiösen Minderheiten in der Türkei. Ihr Glaube hat viele mystische und eben auch synkretistische Elemente. Sie stammen aus der Region um Antakya und dem benachbarten Syrien.
Ich habe meine Verwandten immer mal gefragt, wo wir denn eigentlich herkommen. Ich dachte, wir sind ja Araber, deshalb kommen wir sicherlich aus einem arabischen Land. Aber die alten Leute antworteten immer nur, nein, wir waren eigentlich schon immer hier. Also im Grunde sind wir hier verwurzelt und die Staaten kamen zu uns.
Die Alawiten haben bis heute einen schweren Stand in der Türkei und sind außerhalb ihrer Heimatregion vielen Vorurteilen ausgesetzt. In der Vergangenheit wurden sie verfolgt, teils aus politischen, teils aus religiösen Gründen.
Während des Osmanischen Reiches gab es Pogrome an unserer Community. Unsere Eltern sagten uns immer, erzählt niemandem, dass ihr Araber seid, sonst werdet ihr schlecht behandelt, eben wegen dieser schlechten Erfahrungen in der Geschichte. Wir haben nie einen großen Wert in unserer Kultur gesehen. Aber jetzt, da wir Antakya verloren haben, ist mir klar geworden, wie kostbar das war, was wir hier hatten und das Arabischsein genauso wertvoll ist wie alle anderen Kulturen.
Als wir nach dem Spaziergang wieder an der Schule ankommen, sind immer noch keine Kinder da. Die Gruppe beschließt, aufzubrechen. Am Abend bin ich bei Esra zum Essen eingeladen. Ihre Großmutter und ihr Vater sitzen beim Fernsehen, während Esra und ihre Mutter in der offenen Küche Möhren und Rettich für einen Salat raspeln. Die Eltern und die Großmutter sprechen Arabisch miteinander. Esra spricht hauptsächlich Türkisch mit ihnen. Sie bedauert, dass sie ihre Muttersprache nicht richtig beherrscht.
Ich bin sehr traurig darüber und versuche jetzt, mein Arabisch zu verbessern, denn es ist eine wunderschöne Sprache. Und die Leute sind auch nicht mehr so rassistisch wie früher, zumindest in meinem Umfeld. Ich finde, wir brauchen ein Revival, denn leider sprechen die Kinder heute gar kein Arabisch mehr.
Esra holt ihr Handy heraus und zeigt mir ein Video von der Abschlussfeier des letzten Sommercamps. Einige Kinder führen eine Bauchtanz-Performance vor. Die Eltern sitzen ringsherum und klatschen.
Schau, das hier ist meine Gruppe. Ich habe mich nach dem Erdbeben mehr mit meinen arabischen Wurzeln beschäftigt. So habe ich Bauchtanzen gelernt. Und das wollte ich auch den Kindern beibringen, um ihnen zu vermitteln, dass sie sich nicht dafür schämen müssen, arabisch zu sein.
Während Esra nach dem Essen abwäscht, erzählt sie mir, wie es ihr damit geht, dass sich das Beben zum ersten Mal jährt.
I want to cry. Hopefully, I really, really hope that I can cry.
Ich möchte weinen. Hoffentlich schaffe ich das. Das ganze Jahr über fühle ich mich schon, als hätte ich einen Vulkan in mir, der ausbrechen möchte. Aber ich konnte nicht. Ich habe so viele schlimme Dinge erlebt. Nach einiger Zeit habe ich mich gefühlt wie ein Stein. Aber ich will mich nicht daran gewöhnen, denn das fühlt sich schrecklich an. Ich möchte mich daran erinnern, wie sehr ich Antakya geliebt habe. Und deshalb möchte ich mich einmal richtig zerreißen und weinen. Ich glaube, ich brauche das auch, um mich besser zu fühlen und weitermachen zu können. Ich hoffe, dass die Stimmung am Jahrestag so emotional sein wird, dass ich das schaffe.
Es sind noch 2 Tage bis dahin.
ich.
Am Sonntagmorgen bin ich bei einer der christlichen Gemeinden zum Gottesdienst eingeladen. Dort begrüßt mich David Chaan, ein größerer, hagerer Mann mit schwarzem, schütterem Deckhaar und einem kindlichen Lachen. Er hat in den 1990ern einige Zeit in Göttingen gelebt und spricht immer noch ganz gut Deutsch. Die Messe ist bereits im Gange. Die Gemeinde hat auf einem leeren Grundstück ein Zelt aufgebaut, wie es für Veranstaltungen verwendet wird. Darin sitzen rund 50 Männer und Frauen auf schlichten Holzbänken und singen christliche Lieder auf Türkisch. Der Innenraum wird eingerahmt von Baucontainern. Die Fenster sind geschmückt mit Spitzengardinen und kleinen Blumentöpfen. David ist eigentlich syrisch-orthodox. Seine Vorfahren lebten seit den Anfängen des Christentums in dieser Gegend. Seit dem Erdbeben geht er bei den Protestanten zur Messe. Denn die orthodoxe Kirche in der Altstadt ist teilweise eingestürzt. Und die Gemeinde hat keinen anderen Ort, um zusammenzukommen.
Die sind eine protestantische Kirche. Ja, ich komme hier, weil ich fühle mich gut.
David bekreuzigt sich und setzt sich in eine der vorderen Bänke. Vorn steht eine Frau mit langen, glatt gekämmten Haaren und tiefschwarzem Kajal vor einem Mikrofon. Sie hat die Augen geschlossen und die Hände gehoben wie ein Priester beim Abendmahl. Neben ihr ein junger Mann mit Flaumbart und Gitarre. Nach der Messe stehen die Leute noch zum Gespräch zusammen. Jemand geht mit einem Tablett voller Teebecher herum.
Wir alle hier sind Aleviten. Vielleicht ein paar gibt's, wie ich.
David ist Lehrer und betreibt ein Kolleg mit Vorbereitungskursen für die Uni und eine private Mittelschule in einer Kleinstadt im Umland von Antakya. Seine Geschäftspartner sind Muslime, aber danach fragt in Antakya niemand.
Das war ein besonderer Ort und wir möchten auch wieder zusammenkommen hier, weil wir möchten nicht, dass diese eigenartige Soziologie verschwunden wird.
Das ist im Moment seine größte Sorge. Und nicht nur seine. Weil die Region so stark zerstört wurde, sind viele fortgegangen, auch viele Christen. David hat Angst, dass die meisten nicht zurückkommen werden, wenn es mit dem Wiederaufbau zu lange dauert.
Zum Beispiel zwei meiner Brüder in Ankara und eine in Mersin. Und mein Vater auch in Ankara. Aber wenn die Zeit läuft, die werden dort in ständige Arbeitsverhältnisse finden. Die könnten vielleicht nicht wieder hier kommen. Vielleicht die werden dort verschmelzen. Und Antakya wird wieder gebaut, wenn die nicht kommen. Das heißt, Antakya bleibt ein Museum. Wir möchten nicht ein Museum sein. Wir möchten hier eine lebendige Kultur weiter.
Deshalb planen die Christen, mit einfachen Fertighäusern eine temporäre Siedlung zu bauen, damit die weggegangen sind, zurückkehren können. Dort sollen die christlichen Familien zusammenleben können, bis Antakya wieder aufgebaut ist.
Bleibt in dieser Seite.
Gemeinsam mit George Kochamachul, dem Vorsitzenden der protestantischen Gemeinde, bemüht David sich, das Geld für das Projekt zusammenzubekommen. Nach dem Gottesdienst will David sich mit ihm treffen, um darüber zu sprechen. In Georges Gemeinde ist die Messe auch gerade vorbei. Vor dem Haus, in dessen Untergeschoss sie in einem ehemaligen Wohnzimmer gefeiert wird, stehen etwa 30 Leute zusammen. George Kochamachul fällt bereits von Weitem auf. Der 60-Jährige ist groß, von korpulenter Statur, rundes, freundliches Gesicht, graumelierter Bart und kurze, gekräuselte Haare. Als er David sieht, hält sich sein Gesicht auf.
George!
Ach, dich hatte ich ganz vergessen.
Die beiden umarmen sich und unterhalten sich kurz auf Arabisch, ihrer Muttersprache. Dann fragt David nach dem Stand des Projekts. George hat bereits Zusagen für rund 750.000 US-Dollar. Aber es braucht insgesamt 1,3 Millionen US-Dollar, um das Projekt zu realisieren. Allein die Materialkosten für eines der einfachen Präfabrikhäuser aus Spanplatten belaufen sich auf rund 27.000 US-Dollar. Und George hat noch weitere Neuigkeiten.
10 Tage später,
Der Gouverneur rief mich an und sagte, wir haben euch ja dieses Land zugeteilt, aber wir hätten eine Bitte. Unser lieber Azor Cenudilo von der jüdischen Gemeinde soll dort auch ein Haus bekommen.
Die jüdische Gemeinde von Antakya bestand bereits vor dem Erdbeben nur noch aus etwa einem Dutzend Familien. Azor Cenudiolos Bruder war der Vorsitzende. Er und seine Frau starben bei dem Erdbeben. Die übrigen wurden nach Istanbul gebracht. Dort leben noch rund 15.000 bis 20.000 Juden.
Azor ist wieder zurück. Er hat mich gestern angerufen. Also wird auch eine jüdische Familie mit uns leben.
George möchte mir später zeigen, wo er bis zum Erdbeben gelebt hat. Momentan wohnt er in Arsus, einer kleinen Stadt am Mittelmeer, rund 1,5 Autostunden von Antakya entfernt. Dort soll auch die christliche Siedlung entstehen. Für die Zeit bis dahin hat ein Cousin ihm seine Ferienwohnung zur Verfügung gestellt. Da lebt George nun mit seiner Frau und seiner Tochter. George war Damenfriseur, aber sein Laden ist auch zerstört. Jetzt bekommt er neben einer kleinen Rente Scheckkarten von der Gemeinde, mit denen er im Supermarkt einkaufen gehen kann. Auf der Fahrt zu Georges altem Viertel geht es zunächst Richtung Innenstadt. Aus provisorischen Baucontainern und Zelten heraus verkaufen Händler und frühere Restaurantbesitzer nun ihre Kebabs und Waren. Sogar Banken operieren aus solchen Behelfskonstruktionen. Die meisten stark beschädigten Gebäude in Antakya wurden inzwischen abgerissen. Übrig bleiben Schutt und Staub, der den Bewohnern bei gutem Wetter den Atem nimmt und sich bei Regen, wie in den letzten Tagen, in Schlamm verwandelt. Georges Sohn Michel ist gerade mit dem Hausputz beschäftigt. Er lebt mit seiner Frau in einem Tiny House auf einer Brachfläche. George schläft bei ihm auf dem Sofa, wenn er in Antakya zu tun hat. In einem zweiten Tiny House hat Michel ein Studio eingerichtet.
Hallo, wie geht's? Entschuldigung, ich mache gerade sauber. Morgen fange ich an, wieder zu unterrichten.
Ein Schlagzeug füllt fast die Hälfte des kleinen Raumes aus. Daneben lehnt eine Gitarre an der Wand. Im Durchgang zur Küche steht ein Keyboard. Michael ist Musiker, Musiklehrer und Produzent. Die letzten Monate über hat er in Antalya in Bars gespielt, um Geld zu verdienen. George stellt zwei Stühle auf die Wiese zwischen den zwei Tiny-Häusern. Hinter ihm ragt ein steiler grüner Hang empor. Ein Bach stürzt hinunter. Der Ort wäre sehr idyllisch, wäre da nicht das Trümmerfeld auf der gegenüberliegenden Straßenseite, das zwischen zwei noch intakten Mehrfamilienhäusern als hässliche Lücke klafft. Dort stand auch Georges Haus. Der Anblick schmerzt ihn sichtlich. Die Erinnerung an die Nacht des Erdbebens kommt hoch.
Um 4.17 Uhr wachte ich auf, weil meine Frau schrie. Ich verstand erst nicht, was passierte. Ich sagte, Marie, hab keine Angst. In dem Moment stürzten die Gebäude neben uns ein und die Mauer brach in unser Schlafzimmer. Meine Tochter sagte, Papa, wir werden sterben. Mit letzter Kraft schafften wir es nach draußen. Aber unsere Nachbarn...
Ich versuche ihn zu stoppen, damit er sich nicht in den schlimmen Erinnerungen verliert. Aber die Sätze fließen wie automatisch aus ihm heraus.
Mein Nachbar Bereket rief, George, ich bin am Eingang, hol mich hier raus. Und Kamil Abi schrie, ich bin im Schlafzimmer, die Tür ist auf mich gefallen, mein Fuß steckt fest. Wir konnten nichts tun. Drei Etagen waren vollkommen eingestürzt und die anderen standen noch darauf. Man konnte da nicht hineingehen. Es würde ganz einstürzen und wir würden sterben. Wir wussten nicht, was wir tun sollen.
3 Tage dauerte es, bis die ersten Rettungsteams kamen. Auch der örtliche Katastrophenschutz versagte. Die Menschen waren völlig auf sich allein gestellt und versuchten, mit bloßen Händen Verschüttete zu befreien.
Allein in dem Haus neben meinem starben 22 Menschen und 15 in dem daneben. Es ist ein Jahr her und ich höre immer noch ihre Stimmen, wenn ich versuche zu schlafen.
George wischt sich Tränen aus den Augen. Immer wieder holen ihn solche Erinnerungen ein. Vor allem jetzt, kurz vor dem ersten Jahrestag. Es wird diverse Gedenkveranstaltungen geben und alle sind ein bisschen nervös. George geht rein, um einen Kaffee zu machen. Während er am Herd steht und über den türkischen Kaffee wacht, der mehrmals aufkochen muss, kommt sein Cousin vorbei.
Ja, ja.
Er wohnt gleich nebenan, in einem der wenigen Häuser, die noch stehen. George erzählt ihm, dass er eingeladen ist, auf der offiziellen Gedenkveranstaltung zum Jahrestag zu sprechen.
Man will ja zeigen, dass die Vertreter aller Religionen da sind. Das ist Politik.
George weiß nicht recht, was er sagen soll. Ein Gebet fände er unpassend, weil die meisten Menschen, die zu der Veranstaltung kommen, ja Muslime sein werden.
Kann ich morgen bei dir schlafen? Meine Frau und meine Tochter kommen vielleicht auch für den Jahrestag. Sie schlafen dann hier auf dem Sofa.
Na klar, mein Lieber, ich habe Platz.
Dann melde ich mich später und wir überlegen, was ich morgen sagen kann.
Azur Cenudioğlu von der jüdischen Gemeinde ist am Telefon. Die beiden besprechen das Programm für den Jahrestag. Azur erkundigt sich nach der Übergangssiedlung in Arsus.
Morgen wird der Wasseranschluss gelegt. Und wenn es diese Woche sonnig ist, fangen sie mit dem Zaun an.
George und er wollen nach dem Jahrestag zum ersten Mal gemeinsam nach Arsus fahren. Ich verabrede mich mit Azur in der Altstadt, an der Synagoge. Der 70-Jährige trägt einen blauen Anzug, weißes Hemd mit roter Krawatte und einen akkurat gestutzten Schnauzbart. Einen besonderen Anlass gibt es nicht. Er kleidet sich immer so. Die Synagoge wurde glücklicherweise nur leicht beschädigt. Eine Wand ist halb eingestürzt und einige Fenster zerbrochen. Im Gebetsraum liegen kaputte Glühbirnen und umgefallene Stühle. Seit dem Beben war kaum jemand hier. Nur die Torahrolle hatten die Gemeindemitglieder sicherheitshalber mit nach Istanbul genommen, sagt Azur.
Wir werden die Synagoge reparieren und die Tora wieder zurückbringen. Als Antakya vor 2300 Jahren gegründet wurde, kamen wir Juden als Geschäftsleute hierher, noch bevor es Christen und Muslime gab. Meine Vorfahren sind hier begraben, meine Mutter, mein Vater, mein Onkel. Deshalb möchte ich hier nicht weggehen.
Am Morgen des Jahrestages zeigt das Thermometer 5 Grad. Gegen 3.30 Uhr ist bereits die halbe Stadt auf den Beinen. Es ist matschig vom Regen der letzten Tage. Ein Nebel wie zum Schneiden hat sich über den Talkessel gelegt und taucht die Ruinen der Altstadt in eine gespenstige Atmosphäre. In dicke Jacken gehüllte Gestalten laufen durch die unbeleuchteten Straßen. Hier und da blitzen Handys und Taschenlampen auf. An der Brücke über den Orontes ist bereits kein Durchkommen mehr. Dort findet die zentrale Gedenkveranstaltung statt. Vor der Brücke haben zwei türkische TV-Sender Übertragungswagen aufgebaut. Ihre mobilen Moderationsstudios sind grell erleuchtet. An der Atatürk-Statue auf der anderen Seite der Brücke haben sich einige Honoratioren versammelt. Bei ihnen stehen auch George und Azur. Sie sind aus der Menge heraus nicht zu sehen, denn es gibt keine Bühne. Nur eine Uhr ist auf einem großen Bildschirm abgebildet. Um exakt 4.17 Uhr, dem Zeitpunkt des Erdbebens, bleibt sie stehen. Die Regierung soll zurücktreten, schreien einige. Der Bürgermeister soll zurücktreten. Jugendliche recken die Fäuste in die Luft. Wir werden nicht vergessen, wir werden nicht verzeihen, skandieren sie. Viele Menschen in Antakya fühlen sich vom Staat und auch der Stadtverwaltung im Stich gelassen. Zuallererst der Baupfusch, ohne den wohl gar nicht erst so viele Gebäude eingestürzt wären. Dann ließen die Retter auf sich warten. Und nun geht es mit dem Wiederaufbau nicht voran.
Ja.
Die Menge stimmt in die Rufe ein, die direkt nach dem Beben tagelang durch die zerstörte Stadt halten, um Überlebende unter den Trümmern zu finden. Kann mich jemand hören? Minutenlang dauern die Rufe an. Um mich herum sehe ich Menschen, die sich in den Armen halten. Manche mit Tränen überströmtem Gesicht. Andere mit Müdigkeit und Wut in den Augen. Nach einem langen Gebet des Obermuftis sprechen die Vertreter der Orthodoxen und der katholischen Christen und dann George für die Protestanten und Azur für die Juden. George hat sich doch für ein Gebet entschieden. Es klingt etwas hölzern. Und Azur scheint Probleme mit dem Mikro zu haben, denn er ist kaum zu verstehen und wird von den Rufen der Menge übertönt. Ich bekomme eine Nachricht von Esra.
Wir wollten um 4.17 Uhr an der Brücke sein, aber jetzt stecken wir fest und es geht nicht weiter.
Sie schickt mir ihren Standort und ich versuche, mich durch die Menge zu kämpfen. Ich bezweifle, dass ich sie in dem Gewühl finden werde, aber dann steht sie plötzlich vor mir. Wir folgen dem Strom der Menschen statt auswärts, wo sie und ihre Cousins geparkt haben. Währenddessen beschreibt Esra, wie sie die Gedenkminuten erlebt hat. Während sie redet, sind Freunde aus Ekinci dazugestoßen.
Maybe try if they have.
Choose yourself.
Einer bestellt Tee für alle an einer kleinen Bude. Die Atmosphäre ist sehr wuselig, wie auf einem großen Jahrmarkt. Aber Esra erzählt weiter.
Und als ich gestern Abend von der Arbeit kam, gab es da schon ein kleines Konzert auf einem Platz und ich ging diese Straße entlang, die ich in den letzten Monaten jeden Tag lang gegangen bin. Da war nie jemand. Es war ein bisschen gruselig. Und jetzt war sie voller Menschen und es war so gut zu sehen, dass die Menschen zurückkehren.
Und auch George und Azur sind mit diversen offiziellen Anlässen beschäftigt. Es gab ein Frühstück mit dem Bürgermeister von Istanbul, erzählt George mir später. Und dann noch die Wiedereröffnung der ersten Kirche des Christentums, die heute ein Museum ist. Von Esra bekomme ich, noch viel später, ein Video. Darauf zu sehen ist ein Straßenmusiker, der früher immer in den Gassen der Altstadt gespielt hat. Er stand an seinem alten Platz in den Trümmern mit einer Gitarre. Esra erzählt, das sei ein sehr emotionaler Moment für sie gewesen und sie konnte zumindest ein bisschen weinen. Am Ende scheinen alle froh zu sein, dass der Jahrestag überstanden ist. Und am Tag danach ist es Zeit, nach vorn zu blicken. Ich bin wieder bei George. Im Wohnzimmer steht fertig gepackt sein kleiner Koffer. Er will mit Azur nach Arsus fahren, dorthin, wo die Interimssiedlung entstehen soll. Azur hat das Grundstück noch nicht gesehen.
Komm rein, wir trinken noch einen Kaffee. Mein Sohn hat seinen ersten Schüler. Die Leute versuchen, wieder zu leben.
Von nebenan dringen Geräusche eines Schlagzeugs. Georges Sohn Michael hat sichtlich seine Freude an seinem Schüler. Geduldig erklärt er dem Sechstklässler, wie er die Stöcke halten muss. Der Junge kneift bei jedem Schlag die Augen zusammen. Die Fahrt nach Arsus dauert gut anderthalb Stunden. Unterwegs holen wir Azur ab. Er wohnt auf halber Strecke in der Nähe des Unicampus in einem Mehrfamilienhaus, das die Stadtverwaltung gepachtet hat. Denn die Büros im Stadtzentrum sind auch nicht mehr benutzbar. Azurs Frau arbeitet dort. Deshalb haben die beiden eine kleine Wohnung über den Büros bekommen. Zu klein auf Dauer. Auch deshalb freut sich Azur, sich heute ein Bild von der künftigen Siedlung zu machen. Es geht über die Ausläufer des Amanos-Gebirges, das Antakya vom Mittelmeer trennt. Arsus ist eigentlich ein Urlaubsort. Am Stadtrand reihen sich hübsche Bungalows und kleine Blocks mit Ferienwohnungen aneinander. Davor wachsen Palmen und Zitronenbäume. In den Ortschaften jenseits des Gebirges gab es nur wenige Erdbebenschäden. Das Land, auf dem die Siedlung entstehen soll, liegt auf einer Anhöhe mit direktem Blick aufs Meer. Ein Feldweg führt zu einem kleinen Strand. George und Azur steigen aus und lassen den Blick über die weitläufige Landschaft schweifen. Das Grundstück wird derzeit noch als Ackerfläche genutzt. Bewässerungsschläuche ziehen sich über die dunkle Erde. George zeigt auf einige Olivenbäumchen, die das Grundstück begrenzen.
Şu köşeden başlıyor. Şu ağaçların hizasında, zeytin ağaçlarının hizasında devam ediyor.
Hier bei den Bäumen fängt es an und es geht bis da hinten, wo die Häuser stehen. Der Gouverneur hat uns das schönste Stück Land in ganz Arsus gegeben. Die Stadtverwaltung wird kostenlos Strom und Wasser legen lassen. 8 Jahre können wir hier pachtfrei leben und dann sehr günstig mieten.
Azur nickt zufrieden.
Wenn die Katholiken genug Geld zusammenbekommen, werden sie auch 8 Häuser bauen und mit uns hier leben. Und wenn wir dann irgendwann zurück nach Antakya gehen können, dann können wir das hier weiterhin für Konferenzen und Seminare nutzen. Möge der Herr sich erbarmen, dass wir das Geld zusammenbekommen.
Nicole Graf war in Antakya für uns unterwegs. Schön, dass Sie dabei waren. In der nächsten Folge geht es bei uns um einen Mann, der eigentlich Elektriker von Beruf ist und für eine Wohnungsbaugesellschaft in Erfurt arbeitet. Allerdings nicht als Handwerker, wie man vermuten könnte, sondern als eine Art Einsamkeitsbeauftragter. Und dafür hat er ganz offensichtlich ein sehr, sehr gutes Händchen. Hören Sie also wieder rein. Wir freuen uns. Mein Name ist Katrin Materna. Bis bald.
Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.